Deutschlandfunk. Sport aktuell.
Mit Matthias Frieber. Schönen guten Abend. Das Berliner Olympiastadion. Hertha BSC richtet zwar seine Bundesliga-Heimspiele hier aus, der Traum vom DFB-Pokalfinale platzt aber Jahr für Jahr, auch 2022. Da ist man im Olympiastadion im Achtelfinale am Stadtrivalen Union gescheitert. Stefanie Batschek.
Das Berliner Pokalderby im DFB-Pokal-Achtelfinale ist entschieden. Der erste FC Union zieht ins Viertelfinale ein. Nach einem 3:1-Sieg über Hertha BSC. Das 1:0 in der 11. Minute. Andreas Vogelsammer mit schöner artistischer Einlage nach Flanke von Max Kruse von der linken Seite. Holt den Ball mit rechts runter, versenkt ihn links oben im Kasten nach der Pause. Dann das 2:0. Wieder Vogelsammer, wieder nach schöner Vorbereitung von Kruse und von Levin Öztunali. Der Anschlusstreffer gelingt Hertha BSC in der 54. Minute. Suat Serdar spitzelt den Ball zwischen Andreas Lute und dem Pfosten ins Tor. Nur eine Minute später dann ein Freistoß auf der anderen Seite von links reingetreten. Robin Knoche unbehindert kann den Ball im Tor versenken. Und Hertha BSC gelingt noch der Anschlusstreffer in der 4. Minute der Nachspielzeit durch Suat Serdar. Aber unterm Strich ist das zu wenig. Union ist weiter, Hertha ist raus.
Union damit die bestplatzierte Bundesligamannschaft, die es ins Viertelfinale geschafft hat. Im vom Papier her Spitzenspiel des Abends zwischen dem 4. Hoffenheim und dem 6. Freiburg setzte sich Freiburg nämlich mit einem klaren Auswärtssieg durch, wie Julia Metzner berichtet.
Das war überraschend deutlich, dieses Ergebnis für die Gäste aus dem Breisgau. Mit 4:1 gewinnt Freiburg. Also bei Hoffenheim, bei einer TSG, die immer im Spiel war, aber nie wirklich zum Spiel fand. Freiburg dagegen mit dem Doppelschlag durch Grifo in der ersten Halbzeit. 10. Minute das 1:0. Handelfmeter nach Handspiel von Bebu zum 2:0. Pausenstand. Kurz mal dann der Hoffnungsschimmer. Eigentor Nico Schlotterbeck kurz nach wieder Anpfiff. Aber fast in der Gegenbewegung dann das 3:1 durch Freiburgs Kevin Schade. Den Schlusspunkt, den setzt Ermedin Demirovic. Freiburg jubelt über den Viertelfinaleinzug im DFB-Pokal und enttäuschte Hoffenheimer können sich jetzt auf die Bundesliga konzentrieren. Freiburg gewinnt mit 4:1.
Und auch dieser Pokalabend hatte noch eine Überraschung parat. 4 der 8 Viertelfinalisten kommen aus Liga 2, weil Hannover 96 heute Bayern-Bezwinger Mönchengladbach glatt mit 3:0 aus dem Wettbewerb beförderte. Fabian Wittke.
Hannover 96 sorgt für die nächste Pokalüberraschung und wirft Borussia Mönchengladbach den Erstligisten aus dem Wettbewerb. Überragender Mann war der erst 19-jährige Maximilian Bayer. Der Leihspieler traf doppelt und nach 4 Minuten zum ersten Mal. Kerk per Handelfmeter erhöhte in Minute 36 zum 2:0. In der 51. dann wieder Bayer mit der Vorentscheidung nach einem Konter. Borussia Mönchengladbach präsentierte sich unterirdisch schwach und so steht Hannover 96 verdient im Viertelfinale des DFB-Pokals.
Keine Überraschung gab es dagegen in Leipzig, da ließ der Zweitligist Hansa Rostock keine Chance. Florian Eib über das 2:0 von RB.
Beim verdienten 2:0-Erfolg über Hansa Rostock stellte Yusuf Paulsen mit Köpfchen schon in der Anfangsphase der Partie die Weichen.
Rostock hat es gut gemacht, wir haben wenige Möglichkeiten gehabt, die wir gehabt haben, haben wir dann auch genutzt. Hab dann zweimal in gute Situationen zugeschlagen. Das erste Tor super rausgespielt mit, glaube ich, 20 Pässe hintereinander. Und das zweite halt eine super Umschaltsituation.
Die der eingewechselte Dani Olmo ausnutzte. Der Spanier mit einem satten Flachschuss von halb rechts mit seinem ersten Pflichtspieltreffer seit dem verlorenen Pokalfinale in der vergangenen Saison. Und genau dahin, in das Finale, wollen sie auch wieder, die Leipziger.
Dass es im Fußball oft nur ums Geld geht, ist inzwischen eine Binse. Gemeint ist immer der Profifußball, auch im DFB-Pokal kann eine Menge verdient werden inzwischen. Neue ARD-Recherchen zeigen aber, auch im Amateurbereich fließen schier unvorstellbare Summen und das häufig aus schwarzen Kassen. Josef Opfermann mit den Einzelheiten.
Das Geld kommt im Umschlag. So berichten es etliche Teilnehmer der bisher größten Online-Befragung zur Bezahlkultur im deutschen Amateurfußball, die ARD und das Recherchezentrum Korrektiv durchgeführt haben. Aus der Stichprobe der Online-Befragung gaben 60,2% an, schon einmal Geld für das Fußballspielen bekommen zu haben. Auch Belmin Bikic, Kreisligaspieler beim FC Stadthagen in Niedersachsen, hat an der Befragung teilgenommen.
Irgendwie habe ich selber das Gefühl, dass von Jahr zu Jahr immer Rekorde gebrochen werden bei den ganzen Summen.
Die hochgerechneten Ergebnisse der Recherchen zeigen, dass im deutschen Amateurfußball pro Saison offenbar mehr als 1 Milliarde Euro in die Taschen von Spielern fließen. Davon werden mutmaßlich 500 Millionen Euro als Schwarzgeld gezahlt. Laut Aussagen eines Experten der Technischen Universität Dortmund könne die Erhebung zwar nicht repräsentativ sein, sie sei aber statistisch und wissenschaftlich sauber durchgeführt worden. Der Münchner Sportjurist Thomas Summerer sagte im Interview mit der ARD, schwarze Kassen seien per se schon ein Straftatbestand.
Es ist auf jeden Fall ein Verstoß gegen die Statuten, sowohl des DFB als auch der FIFA, als auch der UEFA.
Den Vereinen drohten Sanktionen wie der Entzug der Gemeinnützigkeit. Spieler würden wegen Steuerhinterziehung bis zu 5 Jahre Freiheitsstrafe riskieren.
Eine überraschende Wende hat es nach dem abgebrochenen Spiel der dritten Liga zwischen Duisburg und Osnabrück gegeben. Nach Medienberichten haben die Ermittlungen der Polizei den Rassismusverdacht nicht bestätigt. Eine Beurteilung der Staatsanwaltschaft steht aber noch aus. Die Partie war die erste im deutschen Profifußball, die nach einem solchen Vorfall abgebrochen wurde. Am 2. Februar wird das Spiel wiederholt. Willkommen zum Handball. Nächste Hiobsbotschaft für die deutsche Mannschaft bei der EM. Die nächsten Corona-Fälle. Thorsten vom Wege.
Es handelt sich dabei um Christoph Steinert, am Vortag mit 9 Toren noch erfolgreichster Schütze der Mannschaft beim 30-23 Sieg gegen Polen, Djibril Mbengue wie Steinert im rechten Rückraum unterwegs und Sebastian Heimann, der im linken Aufbau spielt. Die positiven Befunde erhielt die Mannschaft am Nachmittag, nachdem sie sich nach dem Frühstück einem freiwilligen Test unterzogen hatte. Damit sind von den ursprünglich 17 angereisten Spielern gerade noch 6 ohne positiven Befund. Ebenfalls infiziert hat sich darüber hinaus ein Mitglied des Betreuerteams. Für das erste Hauptrundenspiel am Donnerstag gegen Spanien stehen Trainer Alfred Gislason nach aktuellem Stand gerade noch 13 Spieler zur Verfügung.
Lukas Stutzke, David Schmidt und Tobias Reichmann werden nachnominiert. Ein Rückzug vom Turnier wird es nach einer Krisensitzung zwischen DHB und Bundesliga vorerst aber nicht geben. Bei den Tennis Australian Open wird Olympiasieger Alexander Zverev weiter seiner Favoritenrolle gerecht. Er ist ohne Satzverlust in die 3. Runde eingezogen, berichtet Matthias Kammann.
Der Weltranglisten-Dritte war in seinem Match gegen den Australier John Millman nicht wirklich gefordert und gewann souverän in 3 Sätzen mit 6:4, 6:4 und 6:0. In der nächsten Runde trifft er nun auf den Moldawier Radu Albot. Hört sich machbar an, aber Vorsicht. Zverev hat bei den US Open 2019 schon mal viel Mühe mit Albot gehabt, gewann damals nur in 5 umkämpften Sätzen. Die 3 anderen deutschen Herren, Jannik Hanfmann, Dominik Köpfer und Oskar Otte, schieden dagegen aus.
In gut 2 Wochen beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking. Und wären die Schlagzeilen nicht schon schlecht genug, jetzt auch noch das. Es gibt, so bemängeln Experten, erhebliche Sicherheitslücken bei einer App, die alle Teilnehmer auf ihr Smartphone laden sollen. Benjamin Eisel berichtet.
Die Olympia-App mit dem Namen My 2022 soll schon 2 Wochen vor der Abreise runtergeladen und während des gesamten Aufenthalts in China genutzt werden. Die Nutzerinnen und Nutzer sollen täglich ihre Körpertemperatur eintragen und wie es ihnen geht. Darüber hinaus werden die Ergebnisse von PCR-Tests und Impfungen in der App gespeichert. Doch die Datenschützer von Citizen Lab warnen vor Spionage und Datenklau. Die Forscherinnen und Forscher von der Universität Toronto in Kanada sagen beispielsweise, die übertragenen Daten seien nicht gut genug verschlüsselt. Angreifer könnten die App außerdem so manipulieren, dass sie Nutzern falsche Anweisungen geben könnten. Darüber hinaus sei nicht klar, wer Zugriff auf die gesammelten persönlichen Daten habe. Die Forscher von der Universität Toronto weisen auch auf eine Funktion hin, mit der man politisch sensiblen Inhalt melden könne. Auch eine Liste mit Wörtern sei in der App enthalten, die in China potenziell die Zensurbehörden alarmieren. Zum Beispiel Begriffe wie Xinjiang, Tibet und der Name von Staats- und Parteichef Xi Jinping. In einer ersten Reaktion auf die Untersuchung hieß es von chinesischen Behörden, alles sei sicher. Die App My 2022 diene dem Infektionsschutz. Schon seit längerem gibt es Bedenken, was die Datensicherheit bei den Olympischen Spielen angeht. Fast alle nicht-chinesischen verschlüsselten Messenger-Apps sind gesperrt. Einige Delegationen haben deswegen Olympiateilnehmer aufgefordert, ihre privaten Smartphones zu Hause zu lassen. Auch der Deutsche Olympische Sportbund bietet Athletinnen und Athleten Ersatztelefone an.
Der DOSB hat heute in jedem Fall weitere 103 Athletinnen und Athleten für die Spiele nominiert. Ganz am Ende von Sport aktuell erinnern wir noch an Hans-Jürgen, besser bekannt als Dixie Dörner. Dynamo Dresden teilte heute mit, dass die Club-Ikone gestorben ist. Mario Hille dazu.
Der Rekordspieler und Ehrenspielführer des Fußball-Zweitligisten verstarb in der Nacht zum Mittwoch nach langer und schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren. Das teilte Dynamo auf seiner Internetseite mit. Dörner gewann mit der DDR-Auswahl 1976 Olympiagold. Für Dynamo Dresden bestritt der Libero wettbewerbsübergreifende 558 Spiele. Er wurde 5-mal DDR-Meister und 4-mal FDGB-Pokalsieger mit dem heutigen Zweitligisten. Der 100-malige Auswahlspieler der ehemaligen DDR hatte sich zuletzt auch als Aufsichtsratsmitglied für seinen Club engagiert. In Dorna sei, so Dynamo-Präsident Scholze, nicht nur der größte Spieler der Vereinsgeschichte von uns gegangen, wir haben auch einen Menschen verloren, der unser aller Herz erobert hatte.
Und damit geht Sport aktuell zu Ende. Gleich begrüßt Sie hier Moritz Küpper zur Sendung Das war der Tag. Ich bin Matthias Friebe und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.